Willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute tauchen wir ein in die faszinierende Welt von Yoga und Skoliose. Unsere Gastrednerin, die erfahrene Physiotherapeutin Loretta Janssen, wird uns durch dieses Thema führen. Loretta teilt nicht nur ihr Fachwissen über die verschiedenen Formen von Skoliose und ihre Ursachen, sondern auch, wie Yoga dabei unterstützen kann. Erfahre, wie Loretta uns durch ihre lebendige Erklärungen und praktische Tipps einen neuen Blickwinkel auf Skoliose bietet. Bleibt dran, es wird spannend.
Hallo, mein Name ist Loretta, ich bin Physiotherapeutin und ich würde euch gerne heute mal das Thema Skoliose bei Yoga näher bringen. Was ist eine Skoliose? Eine Skoliose ist eine dreidimensionale Verdrehung der Wirbelsäule. Also wir kennen ja sicherlich alle die Doppel-S-Form der Wirbelsäule. Und diese Wirbelsäule kann sich auch in sich nochmal rotieren oder seitneigen. Man muss sich halt vorstellen, das ist wie so ein Rattenschwanz. Wenn man da einen Schwung angibt, dann kommt der unten auch nochmal an. Man sieht ja auch ganz schön verschiedene Versionen. Zum einen hier bei dem zweiten Bild ist einmal die in der Lendenwirbelsäule die Skoliose. Und dann einmal die im Brustwirbelsäulenbereich, die thorakale Skoliose, dann die quasi in dem Übergang zwischen den beiden ist. Und dann das, was leider am meisten vertreten ist, das, was ich auch habe, das ist die Skoliose, die tatsächlich den Schwung eigentlich jeden Abschnitt der Wirbelsäule hat. Zu dem Thema komme ich auch gleich. Also tatsächlich die Verdrehung und die Seitenneigung, diese zusätzlichen Schwünge können jeden Abschnitt der Wirbelsäule auftreten. Meistens ist es tatsächlich so, dass auch kein Abschnitt frei ist. Also diese ersten Bilder, die da gerade waren, die sind relativ selten. Das sind vielleicht die Anfänge, wenn die Skoliose gerade anfängt aufzutreten, im Wachstum, in der Pubertät, dann fängt das vielleicht so an. Aber je älter ein Mensch wird, desto mehr er in diese Disbalance da reinarbeitet oder reinlebt, desto stärker wird das Ganze. Ja, wie sind diese Wirbelsäulen, also diese Verdrehung, wie kommen die zustande? Es gibt da eigentlich drei Hauptmerkmale. Zum einen kann es einmal idiopathisch sein, das heißt letztendlich, dass man gar nicht weiß, woher es kommt. Es kann angeboren sein oder wie bei mir anerworben. Ich habe während meiner Ausbildung, während meines Studiums habe ich sehr viel gekellnert. Das ist eine sehr einseitige Belastung. Man hatte ja immer sehr viel Gewicht. Ich habe das ja sehr lange gemacht, sehr viele Stunden hintereinander. Und dadurch hat sich halt erst mein muskuläres Skelett angepasst, natürlich. Und dann leider Gottes auch die Wirbelsäule. Und dadurch habe ich diese Rotation, Seitneigung, Beckenschiefstand, eigentlich das ganze Paket bekommen. Ja, teuer bezahlt das Geld damals. Man kann den Schweregrad der Skoliose anhand dieses Kopfwinkels, das ist das, was hier unten steht, einmal feststellen. Alles, was unter 50 Grad ist oder über 50 Grad ist, das ist schon operationswürdig. Das ist aber relativ selten, weil das heutzutage tatsächlich zum Glück schon sehr, sehr früh erkannt wird. Ich weiß nicht, die ein bisschen älter sind, die kennen das noch von früher. Dieses kleine Muttchen, was nach vorne gebeugt ist, so ein bisschen verdreht ist, die hat man früher viel mehr gesehen. Heute sieht man die gar nicht mehr so viel, weil die tatsächlich in diesen engmaschigen U-Untersuchungen bei den Kindern schon relativ frühzeitig erkennen, die Fehlstellung, der Kopf ist schief und dann kann man relativ frühzeitig da auch gegenarbeiten. Bevor ich jetzt so da vorgreife, einmal ganz kurz, was sind die Problematiken der Skoliose? Also wie gesagt, es kann die ganze Wirbelsäule betreffen. Ich fange mal oben an. Das ist bei mir tatsächlich auch. Also man kann schon oben den Schwung haben, dass der Kopf leicht schief ist. Das sieht man nicht immer, aber vielleicht kennt ihr auch den einen oder anderen. Also bei mir ist der Kopf so einer leichten Seitneigung mit einer Rotation. Und wenn ich oben den Schwung habe, geht das natürlich nach unten weiter. Das heißt, bei mir geht das weiter in die Rotation nach vorne. Meine rechte Schulter geht nach vorne. Dadurch habe ich hinten einen Rippenbuckel, ne? Weil sich das durch die Torsion nach hinten dreht. Das heißt, man kann hier schon Probleme haben, wenn das sehr stark ist, dass die Organe zum Beispiel eingequetscht werden. Ist relativ selten, kann aber vorkommen. Gut, dann geht der Schwung natürlich weiter nach unten. Meistens hat man da noch eine enge Stelle. Das ist jetzt hier auf dem Bild leider nicht ganz so gut zu sehen, aber später sieht man das ganz gut hier. Die hat eine sehr schöne enge Stelle in dem Bereich. Ich gehe noch mal zurück. Genau, also enge Stelle. Das heißt, man hat eine, wo auch der Kopf gemessen wird, enge Stelle, dass die Wirbelsäule sehr weit in der Seitenneigung ist. Eine Seite ist komprimiert, die andere Seite ist sehr weit geöffnet, was natürlich auch schon Disbalancen in der Muskulatur hervorruft. Durch diese Verdrehung hat man natürlich auch einen Schulterhochstand, was Probleme im Schultergürtel macht. Kann auch sein, dass man nach vorne einfällt, dass man schon rund wird. Also der ganze obere Bereich sehr stark betroffen. Der Kopfschiefstand, genau, der Kopfschiefstand, das habe ich zum Beispiel auch, dass man dadurch halt auch Kieferproblematik bekommen kann, dass der Kiefer nicht mehr richtig beißt, weil wenn der nicht mehr richtig aufeinander trifft durch diese Schiefstellung, kann auch das Problematik machen, dass man zum Beispiel ja, eine CMD-Behandlung bräuchte. Das ist Kranium ist der Kopf, Mandibulare ist der Kiefer. Die Dysfunktion ist einfach, dass man da Probleme in der Kauproblematik bekommt. Ja. Was habe ich jetzt vergessen? Die muskulären Disbalancen, genau. Durch den Beckenschiefstand, man sieht das hier auch sehr schön, ist es tatsächlich so, dass es so wirkt, als wäre ein Bein länger, beziehungsweise ein Bein wäre kürzer. De facto ist der Knochen nicht wirklich länger oder kürzer, sondern einfach durch diese Rotation im Becken hat man das Gefühl, dass man über etwas drüber tritt. Wie gesagt, habe ich leider tatsächlich auch immer je nachdem, wenn ich lange gelegen habe, wenn ich jetzt zum Beispiel krank war, dann ist das auch immer sehr akut und dann ist das auch wirklich sehr unangenehm. Was hilft dagegen? Therapie, Sport. So, es gibt zwei verschiedene Therapieformen. Ich habe ja eingangs gesagt, das kann auch schon bei Kindern auftreten. Kleines Beispiel: Ein Kind kommt auf die Welt, beziehungsweise will auf die Welt kommen, liegt nicht richtig, wird mit der Saugglocke geholt. Kennt ihr bestimmt, ne? Es wird so ein bisschen angesaugt am Kopf und wird rausgezogen. Der Winkel, den kann man ja nicht sehen. Es geht ja darum, das Kind rauszuholen und nicht jetzt den Kopf gerade rauszuziehen. Da kann das schon passieren, dass der Kopf ein bisschen in die Schiefe gezogen wird. Und das kann Probleme machen im Nachgang. Deswegen sind diese U-Untersuchungen sehr engmaschig und auch sehr wichtig, weil dadurch kann schon eine Schiefstellung im Kopf hervortreten, die natürlich dann auch wieder diesen Rattenschwanz nach unten runterzieht. So, das heißt, man hat zum einen auch schon im Kindesalter, im Säuglingsalter die Problematik, die man früh angreifen kann. Es gibt hier zwei Therapieformen. Zum einen gibt es dort die Wolter-Therapie. Die Wolter-Therapie hat den Vorteil, dass sie auch bei kognitiv noch nicht so weit entwickelten Menschen, also Säuglingen oder tatsächlich auch behinderten Menschen, geistig behinderten Menschen, umsetzbar ist, weil man über bestimmte Triggerpunkte, die man drückt, Muskelreflexe ausüben kann und den Muskel dadurch ansteuern kann. Ne? Weil man dann jetzt hier sieht, auf dem Bild ist klar, dass eine Seite sich nicht richtig lang machen kann, eine andere Seite nicht richtig kurz, weil das die Wirbelsäule halt blockiert. Sprich, mit Wolter, mit diesen Reflexpunkten kann ich das aktivieren. Ich kann da nicht wirklich was verbessern, das ist kein Kraftaufbau, aber immerhin kann man dort schon arbeiten und in frühen Kindheitstagen was machen. Die nächste Therapie, die ein bisschen bekannter und deutlich weiter vertretener ist, ist die Therapie von Katharina Schroth. Die Dame hatte den Vorteil, dass sie selber betroffen war und aufgrund dessen in Eigentherapie eine Technik entwickelt hat. Das Bild jetzt gar nicht so stark beachten, ich will ja nicht so sehr in die Tiefe gehen, aber tatsächlich ist es dem Yoga schon sehr, sehr nah, was sie dort gemacht hat. Also bei der Schrottherapie geht es darum, dass man die ersten ein, zwei Therapieeinheiten eigentlich sich erstmal klar macht, wo ist denn meine Skoliose? Was habe ich denn? Wie verdreht bin ich denn? Dieses Gefühl, vor allen Dingen, wenn man die Skoliose erst im älteren Alter, also in der Pubertät, bemerkt, weiß man ja gar nicht, wie man steht. Für sich selber ist man gerade, aber alle anderen nehmen es anders wahr. Dass man halt weiß, Rechtsneigung Kopf, Rotation hier, Rippenbuckel links, Seitneigung da, also enge Stelle, dass man das dem Patienten, den Kunden erstmal klar macht. Das heißt, eine Körperwahrnehmung und eine Körperschulung macht. Wenn das passiert ist und der Kunde, der Patient weiß, wo ist mein Problem, dann kann man dazu übergehen, das Ganze zu korrigieren durch aktive Muskelarbeit. Und das ist jetzt hier ganz spannend. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe hier mal ein Bild rausgesucht. Von einer relativ starken Skoliose sieht man hier, ne, hier ist unten im Übergang Brustwirbelsäule zur Lendenwirbelsäule ist die enge Stelle. Das sieht man auch schon, dass das hier schon sehr stark ist. Der Schwung geht auch noch nach unten über. Das heißt, hier macht es auch schon Sinn, zum Beispiel das Ganze mit einem Petsi-Ball zu machen. Also man kann das Ganze im Liegen machen, mit Sandsäckchen auf dem Stuhl fest. Hier macht das Sinn mit etwas Beweglichen, dem Ball, mit dem ich noch in Rotation auch unten die Lendenwirbelsäule ein bisschen korrigieren kann, zu arbeiten. Ja, was mache ich da? Tatsächlich, ich setze den Patienten auf den Ball hin und muss mir überlegen, fange ich von oben oder fange ich von unten an, diese Skoliose zu korrigieren, weil Man muss ja irgendwo einen Anfang haben. Hier wurde angefangen, über den Ball erstmal die Rotation, quasi die Gegenrotation im Becken einzustellen und dann langsam das Ganze in die Streckung zu bringen. Und die Arme werden so ausgerichtet, dass hier der Schulterschiefstand auch ausgeglichen wird. Und dann, wenn ich diese aktive Haltung habe, dann versuche ich hier ganz bewusst reinzuatmen. Augen zu schließen, wahrzunehmen, verschiedene Muskeln, die Arme anzuspannen, loszulassen, anzuspannen, loszulassen und genauso Rumpfaktivität zu geben, Bauchmuskel, Beckenkippen. Also, dass man in einer Aktivität auch merkt, wie diese Stellung ja, zu halten ist. Ne? Also, als erstes ist es das Körpergefühl, was ich schule. Wo sind meine Schwachstellen? Wo sind meine Merkmale? Auf was muss ich achten? Was ist mein dominantes Bein? Was ist mein nicht dominantes Bein? Wo ist mein Körperschwerpunkt, wenn ich nichts mache? Und dann versuche ich in der aktiven Therapie diesen Körperschwerpunkt quasi zu begradigen. Ja, das wäre eigentlich erstmal so das, was ich jetzt zur Skoliose zu sagen habe. Also das ist das große Thema generell. Was machen wir beim Yoga? Yoga greift das Ganze ja eigentlich sehr schön auf. Wir wissen das ja alle, dass wir tatsächlich immer versuchen, egal ob wir im Ausfallschritt stehen, ob wir in Tadasana stehen oder ob wir auf dem Po sitzen, immer beide Beine sitzen gleich, haben gleich viel Kontakt. Wir versuchen uns immer aufzurichten, stolzes Brustbein, Schulterblätter nach hinten, unten, immer schön gerade, versuchen in der Symmetrie zu sein. Wir haben die Seitneigung, ja, wo wir auch aktiv natürlich mal in die enge Stelle reingehen, was anfangs schon unangenehm sein kann, das muss man den Kunden dann auch sagen. Aber es ist wie alles ein Herantasten, also in die enge Stelle rein, aber auch genauso die enge Stelle öffnen. Das ist schon gewollt und das muss auch so genau sein. Genauso die Rotation. Ne? Hierbei öffne ich ja jetzt auch wieder die enge Stelle und gehe ganz bewusst in diesen Gegentwist. Auch wieder in die andere Richtung. Also schon auch die Sachen machen, die unangenehm sind, wie alles immer bis an die Grenze ran, nicht drüber hinaus. Genauso die Vorbeugen und die Rückbeugen, die die Organe massieren. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass auch die Organe teilweise beeinträchtigt sind durch die Verdrehung, durch die Verschiebung des Brustkorbes, sind die dann auch relativ glücklich, wenn die ein bisschen bewegt werden. Ja, und ganz generell ist natürlich klar, dass wir beim Yoga ganz stark die Beine kräftigen, die Beinachse, ein Gefühl dafür geben, dass ich wirklich wieder in den Körperschwerpunkt da habe, wo ich ihn auch hinhaben möchte, nämlich in der Mitte. Das heißt, da wird das Gefühl gestärkt, da wird die Stabilität und das Gleichgewicht gestärkt und natürlich auch die Kraft. Ja. Ich glaube, soweit wäre es das eigentlich. Mir fällt jetzt gerade nichts ein, was ich noch vergessen habe. Von der Zeit her, bin ich da noch im Zeitfenster? Darf ich starten oder ja, alles gut? Also ich könnte jetzt noch mehr erzählen, aber ich glaube, sonst springe ich den Rahmen. Ich höre nichts.
Du hast es sehr, sehr schön erzählt und sehr, sehr spannend. Und es ist ein super, super spannendes Thema. Es ist so die Frage, ob jemand gerade jetzt eine Frage dazu hat. Weil man merkt richtig, wie lebendig du das vermittelst, dass du wirklich da durchsteigst. Und dann aufgrund dessen, dass du ja diese Erfahrung körperlich auch hast, hat jemand von euch, ach, guck mal, da sehe ich schon jemand, der anscheinend eine Frage hat. Her damit.
Aber eine ganz einfache. Gibt es Kontraindikationen zum Yoga und Skoliose?
Tatsächlich, eigentlich gibt es da nicht so viele. Das Einzige, was halt wichtig ist, dass wir tatsächlich die Patienten, die operiert sind, also es gibt ja auch die, die wirklich, wo der Kopfwinkel stärker ist, dass wir da vorsichtig sind. Also die, die das Korsett getragen haben, beziehungsweise versteift wurden, da muss man das dann vorher abklären. Und es ist generell wichtig, wenn du so einen Kunden hast, der eine starke Skoliose hast, dass du da am besten auch mal vorher eine Einzelstunde hast und das abklärst. Weil wenn zum Beispiel jetzt wirklich der Brustkorb so stark eingeschränkt ist, dass da ein Organ in Mitleidenschaft gezogen ist und du zum Beispiel in die Seitneigung gehst und du verstärkst das Ganze noch oder du gehst in den Twist und verstärkst das Ganze noch, dann wird es kritisch. Aber das wissen die Kunden meistens auch. Also jemand wie ich zum Beispiel, ich habe nicht solche Probleme. Das ist ja auch das, was ich meinte eingangs, ist relativ selten. Also Kontraindikationen sind natürlich immer einfach nur, wenn du wirklich in die Gefährdung reingehst. Aber das musst du mit den Kunden dann im Einzelgespräch klären.
Also im Grunde, wenn schon Schaden da ist, also über 50 Grad quasi, ne? Also wenn operiert.
Ja, wenn der Schaden da ist oder wenn es so ist, dass halt Organe schon Probleme haben, wenn die Lunge zum Beispiel beeinträchtigt ist, weil man da zum Beispiel, man kann ja auch oben die enge Stelle haben, ne? Also wenn ich hier ganz oben im thorakalen Bereich das Problem habe und zum Beispiel die Lunge auf der einen Seite vielleicht durch einen Unfall oder dergleichen Probleme hat, da muss man da natürlich ein bisschen vorsichtig sein, weil man da ja nicht noch mehr Schaden anrichten möchte. Aber ansonsten gibt es generell eigentlich keine Einschränkungen. Das ist halt dann immer individuell abhängig.
Danke.
Bitte.
In unserem heutigen Podcast haben wir eine faszinierende Reise durch die Welt von Yoga und Skoliose unternommen. Durch die Einblicke von Physiotherapeutin Loretta Janssen haben wir nicht nur ein tieferes Verständnis für die verschiedenen Formen von Skoliose und ihre Ursache gewonnen, sondern auch erfahren, wie Yoga als unterstützende Maßnahme dienen kann. Lorettas lebendige Erklärungen und praktische Tipps haben gezeigt, wie Yoga Praktizierende mit Skoliose ihren Weg zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden finden können. Wir hoffen, dass diese Episode euch inspiriert hat und euch dazu ermutigt, Yoga als einen Weg zur Selbstheilung und Stärkung zu betrachten. Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.